Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Also nennt mich bitte nicht Professor, das bin ich nicht mehr. In Niedersachsen ist das tatsächlich so geregelt, dass man sich nur Professor nennen darf, wenn man einen Lehrstuhl leitet. In diesem Sinne bin ich bestenfalls Privatdozent, aber ich gehöre zu den älteren Kindern Gottes, die hier im Saal geblieben sind. Die Jüngeren sind ja rausgegangen. Schön, dass ihr geblieben seid. Und ja, vier Gewinns, so habe ich meinen Vortrag genannt. Mancher hat vielleicht schon überlegt, warum denn vier Gewinns. Eben gerade kam mir der Gedanke, das können ja die drei geistlichen Gemeindeerneuerungen sein und dann noch die Fahrenwalder Kirche, dann hätten wir vier. Ihr vier habt zweifelsohne gewonnen mit der Veranstaltung hier, vielen Dank. Aber ich meine ein anderes vier und darauf komme ich nachher noch so im Laufe der Zeit zu sprechen. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn wir hier so als drei geistliche Gemeindeerneuerungen zusammenkommen, dann eint uns natürlich der Fokus auf die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes. Das ist natürlich so. Das bedeutet aber für uns zugleich, dass der Heilige Geist für uns eben nicht nur eine Kraft ist oder eine Geistkraft, wie man seit geraumer Zeit häufiger hört. Nein, für uns ist er wirklich eine Person. Er ist Gott selbst. Und das war gerade auch unseren Kirchenvätern ganz wichtig, als sie das Dogma über die Trinität Gottes festgelegt haben, 381 in Konstantinopel, und haben in ihrem Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel diesbezüglich Folgendes formuliert. Und es ist gut, wenn wir das nochmal einen Moment auf uns wirken lassen. Da heißt es nämlich, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, die Westkirche hat später noch hinzugefügt, und dem Sohn, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Also es lohnt sich wirklich, sich das einmal in Erinnerung zu rufen. Und um diesen Heiligen Geist geht es uns ja nicht nur heute. Er ist der göttliche Geist, der sich uns in der Bibel offenbart, aber doch auch eben in unserer persönlichen Nachfolge, in der Nachfolge Jesu. Und als unsere Kirchenväter das damals festgelegt haben, haben sie sich natürlich auf die Bibel berufen, auf die vielen heiligen Schriften. Und unter anderem natürlich auch auf Aussagen von Jesus selbst. Ich will nur eine Aussage von ihm zitieren in der Begegnung mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Da lesen wir in Johannes 4, Vers 24, wo Jesus sagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist rufen. Wie sollte es anders sein? Und auch hier zitiere ich ein, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir lieben diesen Vers, 2. Korinther 3, Vers 17. Der Heilige Geist ist also Gott und wird wie der Vater und der Sohn angebetet und verherrlicht. Und wir wünschen uns natürlich, dass das zunehmend Raum gewinnt, auch in unseren unterschiedlichen, vielfältigen Ortsgemeinden. Und ihn anzusprechen oder ihn auch anzurufen, hat sich dann auch sehr bald in der christlichen Liturgie niedergeschlagen. Insbesondere dort, wo es um Heiligung geht, um Führung, um Kraft, wo wir wichtige geistliche Entscheidungen treffen und natürlich dann auch, von diesem Fest kommen wir gerade, an Pfingsten, Veni Creator Spiritus, komm, Schöpfergeist. Dieser Anruf, diese Erwartung, dass er kommt als dieser Geist der Schöpfung. Und als solcher war er natürlich von Anfang an mit beteiligt an diesem trinitarischen Werk der Schöpfung. Aber er war damals nicht nur einmalig beteiligt und dann hat er sich dezent zurückgezogen, sondern er ist es, der fortlaufend schöpferisch tätig ist. Er ist der, der die Dinge bewahrt. Er ist der, der vieles erhält. Er ist die Quelle des Lebens, wie wir eben auch immer wieder sagen oder lesen. Er ist der, der alles lebendig macht. Er ist der, der dich, dein Leben bewahrt, der dafür sorgt, dass du gleich wie selbstverständlich wieder einatmen wirst. Er bewahrt und erhält unser Leben. Gott steht also seiner Schöpfung nicht nur transzendent fern gegenüber, sondern Gott ist auch der, der in ihr einwohnt, eben durch den Geist. der in seiner Schöpfung ganz präsent ist, ohne dass die Schöpfung dadurch vergöttlicht wird. Er ist sowohl der transzendente als auch der immanente Gott. Man könnte auch Folgendes sagen, vielleicht so als kleine Erinnerung: Weder ist Gott weltlos, noch ist die Welt gottlos. Beides müssen wir im Blick behalten. Er ist eben nicht nur der ferne, sondern auch der einwohnende Gott. Und wenn er eben der einwohnende Gott ist, der in dieser Schöpfung präsent ist, dann bedeutet das zugleich, dass diese Welt, in der wir leben, offen ist für die Zukunft Gottes mit dieser Welt. Sie ist offen für das Kommen seines Messias. Sie ist damit auch offen, dass der Geist Gottes nicht nur diese mit daran wirken wird, dass diese Schöpfung in eine Vollendung kommen wird. Im Psalm 104 lesen wir in Vers 30, das ist schon ein ganz gewaltiger prophetischer Anklang, ich zitiere einmal, da heißt es: Und du erneuerst das Angesicht der Erde. Das hat auch etwas Prophetisches. Denken wir bitte nicht nur himmelwärts. Diese Erde hat noch eine gewaltige Zukunft, auf die wir uns freuen können. Und dafür ist tätig, nicht nur bewahrend, nicht nur erhaltend, sondern auch erneuernd und vollendend. Das müssen wir alles im Blick behalten, wenn wir über ihn nachdenken und wenn wir ihn erfahren wollen. Und diese ganze Erneuerung der Schöpfung, sie beginnt ja im Kern eben damit, dass der ewige Gottessohn einer von uns wird. Er wird Mensch in Jesus. Johannes schreibt in seinem Prolog, Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und hier haben wir wieder dieses, was ich eingangs schon angedeutet habe, er ist nicht nur der ferne, der transzendente Gott, sondern auch der einwohnende, der immanente Gott, der ewige Gottessohn verlässt den Schoß des Vaters, wie Johannes ja auch im Prolog beschreibt. Und er nimmt Wohnung in dieser Schöpfung, indem er Mensch wird. Und in ihm sahen die Menschen die Herrlichkeit Gottes. In ihm sahen sie, dass dieser Geist Gottes auf Jesus ruhte. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus. Und er begleitet ihn. Und Jesu Weg, wir wissen es, wir ein bisschen zurückgehen, er vollendet sich dann in tiefer Liebe am Kreuz. Dieses Kreuz, was hier so wunderbar ausgemauert ist, man kann gar nicht sagen eingemauert, so ausgemauert, wie auch immer man das sehen will. Ne? Das ist dort, kommt die Liebe Gottes zu uns Menschen in Vollendung. Und es ist dann derselbe Geist, der erst auf Jesus ruhte, der ihn dann von den Toten auferweckt. Derselbe Geist. Und durch diesen Geist Gottes wird Jesus, der Auferstandene, der erste Mensch der neuen Schöpfung. Der Tod musste ihn freigeben, er hat sich an Jesus verschluckt. Und Jesus wird zu diesem Menschen dieser neuen Schöpfung und somit ist der Geist der Schöpfung eben nun auch der Geist der Neuschöpfung. Und das Besondere ist, nur durch diesen Heiligen Geist haben wir Anteil an dieser neuen Schöpfung. Andererseits ist es auch ganz wichtig, wieder uns in Erinnerung zu halten, dass wir nur durch Christus wiederum Anteil haben an diesem Geist Gottes. Beides müssen wir im Blick behalten. Am Abend vor seiner Kreuzigung, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, da lesen wir das so bewegend, so eindringlich, Johannes 14, Vers 23, da sagt Jesus zu seinen Jüngern und damit auch letztlich zu uns: Wer mich liebt und mein Wort bewahrt, der wird von meinem Vater geliebt werden und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Für mich ist das einer der bewegendsten Verse des Neuen Testaments. Man kann ihn sich eigentlich in seiner Bibel nicht dick genug anstreichen oder digital in sein Handy ritzen. Wir werden kommen wo Jesus so ausdrückt, dass jede Begegnung mit diesem Geist Gottes, dafür steht ja dieses Wir, immer auch eine Begegnung mit dem Vater selbst ist. Und eben eine Begegnung mit Jesus selbst. Wir werden kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Und wieder haben wir damit natürlich dieses Beidseitige. Da ist dieser ferne Gott, der im Himmel thront, die Haut kriechen möchte, der dir unter die Haut kriechen möchte. Der Geist Gottes ist auf Wohnungssuche in dieser Schöpfung. Und wir können nichts Besseres tun, als ihm Raum zu geben in unserem Leben, dass er wirklich in uns allen Raum bekommt. Und wenn er in uns wohnt, Paulus wiederholt es ja an unterschiedlichen Stellen, dann werden wir zu einem Tempel des Geistes Gottes. Das Allerheiligste, was man überall auf der Welt suchen kann, es ist auf einmal in dir. Suchst du den allerheiligsten Ort auf dieser Erde, dann schau einfach mal in den Spiegel. Du bist ein mobiler Tempel. Ein mobiler Tempel. Der Geist Gottes wohnt in dir. Und durch diese Erfahrung der Einwohnung haben wir nun Anteil an dieser neuen Schöpfung. Definitiv, ich zitiere Paulus, 2. Korinther 5, Vers 17, wo er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist unser schon jetzt. Schon jetzt haben wir Anteil, aber wir wissen natürlich alle, es ist eben noch nicht in Vollendung. Diese alte Schöpfung mit all ihren Herausforderungen, sie knabbert doch auch an uns. Sie zehrt an unseren Kräften, seelisch, körperlich. Unser Leben ist eben auch umkämpft, obwohl wir dieser mobile Tempel sind. Und dennoch leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes. Schon jetzt schmecken wir die Kräfte des. Und wer ein bisschen in den paulinischen Briefen unterwegs ist, der merkt ja, dass Paulus nicht müde wird, das immer wieder zu betonen, dass wir etwas schon jetzt haben mit diesem Geist Gottes, aber wir haben dieses neue Leben eben, ja, in der ganzen Zerbrechlichkeit unserer Existenz. Denken wir an Aussagen wie 2. Korinther 3, 5, Vers 7, wo er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Manche Übersetzung sagt, in zerbrechlichen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Wir haben also diesen Schatz in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen, ja. Und dieser Schatz ist natürlich klar, er ist der Geist Gottes. Er ist mein Schatz. Und ich vermute, sonst wärst du wahrscheinlich heute nicht hier, er ist auch dein Schatz. Und damit sind wir so immer wieder neu auf Schatzsuche, weil wir ihn ja auch besser verstehen wollen. Wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Und Paulus ermutigt uns ja auch, ja, er ermahnt uns, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen sei. Und die Frage ist nun ja, wie drückt sich diese Gemeinschaft jetzt eigentlich konkret aus? Und in der Lehre vom Geist Gottes, in der sogenannten Pneumatologie, hat man im Kern ganz persönlich vier Dimensionen identifiziert. Und weil es vier Dimensionen sind, habe ich gesagt, gut, dann sagen wir mal vier gewinnt. Und diese vier schauen wir uns einmal an und es wäre so bewegend, wenn wir mit diesen vier Dimensionen nochmal neu in die Gemeinden, auch für uns persönlich nach Hause gehen und es für uns in Ruhe durchgehen. Bin ich denn eigentlich in diesen vier Dimensionen gut aufgestellt unterwegs? Ich habe uns dazu eine Abbildung mitgebracht, wunderbar, sie ist eingeblendet. Das ist einmal die Dimension des evangelistischen Dienstes des Heiligen Geistes. Dann haben wir die Dimension des aufbauenden Dienstes, die Dimension des pädagogischen Dienstes und die Dimension des charismatischen Dienstes. Wir fangen mal mit dem evangelistischen Dienst an. Im Kern geht es hier in diesem evangelistischen Dienst um drei Unterdisziplinen, drei Bereiche, wie der Geist wirkt. Er wirkt einladend, er wirkt überführend und er wirkt bestätigend, einladend, überführend und bestätigend. Was bedeutet das? Zunächst einmal, der Heilige Geist lädt uns ein, zum Kreuz Jesu zu kommen. Er zieht dich und mich zum Kreuz. Er versucht es mit jedem Menschen auf dieser Erde. weil er nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Er zieht uns zu diesem Kreuz. Es gibt für uns keinen wichtigeren Ort, weil das Kreuz ist die Begegnung mit Jesus. Ohne Kreuz keine Neuschöpfung. Ohne Kreuz kein Leben aus dem Heiligen Geist. Und wir sollten uns deshalb überhaupt nicht wundern, dass in der jetzigen Zeit wieder so eine Kreuzdiskussion entbrannt ist seit einigen Jahren, wo das Kreuz diskutiert wird und relativiert wird und so weiter. Ich bin so froh, dass dieses wunderbare Buch vor einiger Zeit rausgekommen ist, das auch am Büchertisch ist, Die Kraft des Kreuzes. Es ist so entscheidend, dieses Kreuz. Ohne dieses Kreuz keine neue Schöpfung. In diesem Kreuz vereinen sich eigentlich zwei Dimensionen, die wir Menschen nicht wirklich richtig zusammenbekommen. Nämlich Gnade und Wahrheit. Einer, der sehr tief diese Wahrheit Gottes gespürt hat, war Petrus. Angesichts Jesu, Lukas 5, er sagt zu Jesus: Herr, gehe fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er spürt also ganz tief in seinem Innersten, in der Begegnung mit Jesus, zwischen uns beiden ist eine große Distanz. Wir beide, Jesus, du und ich, wir passen nicht zusammen, wir gehören nicht zusammen. Gehe fort, ich bin ein sündiger Mensch. Diese Erkenntnis ist doch nichts, was ihm mal soeben hineingekommen ist, weil er da schon immer für sich denken konnte. Es ist eine Offenbarung. Und diese Offenbarung trifft ihn so sehr, dass er zu dieser Erkenntnis kommt. Es ist eine Offenbarung des Geistes Gottes. Ich und Jesus, wir passen nicht zusammen. Und das ist ja so dieses überführende Wirken nun. Wir passen nicht zusammen, ich bin ein sündiger Mensch. Also erst lädt uns Jesus, der Heilige Geist, zum Kreuz ein. Er zieht uns dorthin und dann in der Konfrontation mit der Wahrheit überführt er uns, wie es um uns steht. Und das sollte uns deshalb gar nicht wundern, dass manche Menschen sehr gerne über den Lehrer Jesus philosophieren. Darüber kann man eine Menge nachdenken. Aber doch um das Kreuz einen gewaltigen Bogen machen. Weil sie intuitiv spüren, dass es auf einmal um Wahrheit in ihrem Leben geht. Und mancher von uns, vielleicht jeder, scheut zunächst Wahrheit. Wir wollen sie nicht so sehen, wie sie uns offenbart wird. Aber wir können sie auf einmal ertragen, wenn dieser Wahrheit nämlich etwas vorausläuft, und das ist Gnade. Und das ist das Bewegende an Jesus, dass immer da, wo Wahrheit in unser Leben hineinkommt, die Gnade schon längst da ist. Immer wenn ich an Gnade und Wahrheit denke, dann denke ich an diese wunderbare Fabel von Hase und Igel. Überall, wo der Igel hinkommt, ist der Hase schon da. Also überall, wo Wahrheit hineinkommt, ist diese Gnade da. Ich habe zu Beginn meines ersten Studiums in Wirtschaftspädagogik erstmals angefangen, ernsthaft überhaupt in der Bibel zu lesen, als junger Erwachsener. Und ich wollte das für mich nicht alleine machen und habe zwei Kommilitonen gefragt, sag mal, wollen wir uns nicht mal gemeinsam regelmäßig hinsetzen und einmal die Woche in der Bibel lesen. Und wir hatten alle keinen Kontakt zu irgendeinem Christen. Wir haben damals in Göttingen studiert und da kamen wir auf den naiven, aber spannenden Gedanken, dann gründen wir einfach einen Hauskreis für uns. Und das haben wir gemacht. Und weil uns wichtig war, herauszufinden, wie es mit der Welt und darin auch mit uns weitergeht, dachten wir, es ist eine gute Idee, mit dem letzten Buch des Neuen Testaments anzufangen. Also haben wir die Offenbarung gelesen. Schöpfungsgeschichte war uns zu langweilig, wir wollen gleich ans Ende. Und dann haben wir angefangen. Und sehr bald merkte ich, wie die Wahrheit uns näher kam. Aber zugleich spürte ich darin auch ganz viel von dieser Gnade. Ich weiß noch, es gab so einen Vers, Offenbarung 3,20, der mich nicht mehr losgelassen hat, wo Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann heißt es ja so weiter: Wenn jemand meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem komme ich hinein und habe Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Vers, er hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich spürte immer wieder beim Nachdenken darüber, dass mein Herz anfing zu klopfen. Und ich merkte, das muss dieser Jesus sein, der nicht nur damals an diese alte Gemeindetür in Laodicea klopfte, sondern auch heute an mein Herz klopft. Und mir war vollkommen, dann können wir so nicht weiterleben, als wenn nichts passiert wäre. Und mir war völlig klar, wenn ich diesem Jesus meine Herzenstür öffne, dann wird sich alles, aber auch wirklich alles in meinem Leben ändern. Das war mir bewusst. So viel haben wir damals verstanden. Und ich habe damit gerungen, weil ich auch wusste, ich bin mit meinem Leben nicht zufrieden. Es gab Bereiche in meinem Leben, da fühlte ich mich definitiv schuldig. Das wusste ich. Das musste mir niemand erklären. Und ich hatte auch mit Schamgefühlen zu kämpfen. Rein oberflächlich lief mein Leben gut, Bankkaufmann, jetzt Studium, alles lief gut, oberflächlich. Aber in mir gab es diese zweite, diese tiefere Ebene, wo ich merkte, ich bin mit mir nicht versöhnt. Da gibt es einige Dinge im Verborgenen, die mich wirklich belastet haben und die nicht ruhmreich waren. Das war die Wahrheit, die auf einmal da war. Aber zugleich und noch viel mehr spürte ich nicht. Da kannst du dich dieser Wahrheit nicht mehr entziehen oder ich könnte auch sagen, willst du dich dieser Gnade nicht mehr entziehen oder dieser Wahrheit? Denken wir nochmal an Petrus. Er sagt, geh fort von mir. Und ganz ehrlich, jeder von uns weiß, das war doch das Letzte, was Petrus wirklich wollte. Das ist doch das Letzte gewesen, was er sich gewünscht hätte, dass Jesus sich vom Acker macht und keine Gemeinschaft mehr mit ihm hat. Ganz im Gegenteil. Er spürte doch, dass dieser Jesus so ganz anders ist und dass mit ihm etwas in sein Leben kommt, auf das er nicht mehr verzichten will. Die Gnade hatte ihn erreicht. Und das ist so wichtig bei diesem einladenden Wirken des Heiligen Geistes, dass wir uns vor Augen führen, dieser Jesus ist immer anziehend, ist immer einladend, ist immer öffnend. Er ist nie abweisend, nie wegstoßend. Er schickt uns nicht weg, einfach nur, weil er liebt, weil sein Wesen Liebe ist. Und wer etwas von dieser Liebe gespürt hat, der muss keine Angst mehr haben vor dem Kreuz. Er kann es umarmen. Er kann das Kreuz wirklich umarmen, weil es eben dieser Ort ist der Vergebung, der Gnade, der Wahrheit, des Heils, der Heilung, der Rettung, der Versöhnung, der neuen Schöpfung. Ach, was weiß ich alles, ihr könnt noch so viel mehr Worte hinzufügen. Das Kreuz sagt dir und mir, Jesus ist für mich. Und wer diesem Kreuz ausweicht, wer ihm wirklich ausweicht, wird nie in das Leben kommen in der ganzen Fülle, was Jesus uns verheißen hat. Er bleibt schlichtweg religiös. Und bei mir war das damals auch so, dass ich merkte, ich will diesem Kreuz nicht ausweichen, ich will es umarmen. Also habe ich Jesus damals meine Herzenstür geöffnet. Laut genug geklopft hat er ja. Und dann habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Die erste Erfahrung war für mich wirklich eine tiefe und befreiende Erfahrung, weil ich merkte, es ist auf einmal ein Raum da in der Gegenwart Jesu, wo ich alles aussprechen konnte, was mich belastete. Dass Jesus das aushält, was ich ihm sage. Er hält das aus. Es war diese erste tiefe Erfahrung. Und die zweite war, dass von jetzt auf gleich eine Freude mich erfüllte, die ich in dieser Qualität, in dieser Dichte noch nie zuvor in meinem Leben erfahren habe. Ich war erfüllt von Freude. Der Geist Gottes hatte mich erfüllt und dann auf einmal hatte ich eine Erkenntnis, die kannst du dir nicht selbst zusprechen. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Er bestätigte mir auf einmal, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Ich war überwältigt. Es war so eine tiefgreifende Erfahrung. Abends kamen dann meine beiden Freunde zu unserem Hauskreis. Ich habe zu ihnen gesagt, Jungs, ich habe es getan. Und sie sagten, was hast du getan? Ich habe einfach gesagt, das waren meine Worte. Ich habe zu ihnen gesagt, ich bin nach Golgatha gegangen und ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Und sie haben empört geantwortet, was, ohne uns? Und dann sind sie diesen Schritt auch gegangen. Und erst dann haben wir angefangen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu führen. Ja, dieses Kreuz zu umarmen, es führt uns in ein übernatürliches Leben. Weil der Geist Gottes, der dann in uns Wohnung nimmt, uns in diese neue Schöpfung hineinführt. Und er ist es ja, der dann unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das kannst du dir nicht selbst einreden. Er ist es, der in uns dann wohnt und es bezeugt. Das ist also das Bestätigende, was der Geist Gottes uns zuspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Und das ist dann zutiefst identitätsstiftend. Wir brauchen diese Identität. Wenn Christus hier uns nicht zuspricht durch seinen Geist, meine Güte, wer wird uns denn sonst Identität zusprechen? Und dann natürlich dieser Punkt, jetzt kann man hier sitzen und vielleicht hat mancher eine Nostalgieerfahrung und denkt zurück, wie er 1836 sein Leben Jesus anvertraut hat. So lange bist du schon mit Jesus unterwegs, aber bitte mach hinter diesem einladenden Wirken des Heiligen Geistes keinen Haken, so nach dem Motto, hab ich schon. Wir brauchen das immer wieder neu. Der Heilige Geist ist mit diesem Dienst an uns nie fertig. Er lädt uns immer wieder neu zum Kreuz zu kommen. Er überführt uns immer sind. Und wie oft erlebe ich das auch in meinem pastoralen Dienst, dass dann wirklich rutscht ihnen der Glaube weg. Wo sie sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir geschieht. Wir brauchen es, dass wir dem Geist Gottes hier immer wieder Raum geben und das Kreuz Jesu nicht zu einem Nostalgieobjekt in unserem Leben machen. Tu das nicht. Dann gibt es das Aufbauende. Jetzt komme ich zum zweiten Dienst, zum aufbauenden Wirken. Manchmal sagt man auch etwas komplizierter in der Theologie, das organisch umgestaltende Wirken des Geistes Gottes. So, auf einmal, die Wohnungssuche ist erledigt, der Geist Gottes wohnt in dir. Er hat dich gefunden, du hast ihn gefunden und dann beginnt er, dich immer mehr in das Bild Jesu zu verwandeln. Immer mehr. Das Wesen Jesu kommt in uns, aber auch durch uns zum Vorschein. Und ich lese uns mal von Paulus 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18 vor. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das sind fantastische Verse. Sie drücken so aus, dass im Schauen auf Jesus werden wir in sein Bild verwandelt. Wir werden ihm immer ähnlicher, sagt Paulus. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich weiß noch nicht, ob du jemals so intensiv darüber nachgedacht hast. Niemand von uns bejubelt es unbedingt, älter zu werden, zumindest viele nicht. Aber je älter du wirst mit jedem Tag, du sollst immer mehr Anteil an der Herrlichkeit Gottes haben. Jetzt haben wir sogar jemanden hier in unserer Mitte, der ist über 90. Immer mehr Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, es geschieht etwas an uns, eine Verwandlung, es ist ein Veränderungsprozess und das genau ist das Aufbauende, das organisch Umgestaltende. Man könnte auch sagen, es ist Jesus in mir, sein Geist in mir, der sich sehr bemüht, dass Christus immer mehr durch uns durchstrahlt. Wir alle wissen, Metamorphose, Verwandlung braucht Zeit. Er nimmt sich die Zeit. Manchmal sind wir vielleicht ein bisschen, was uns selbst betrifft, ungeduldig und frustriert, aber es dauert ein Leben lang, bis der Herr uns abberuft oder wiederkommt. Und diese Verwandlung geschieht nicht automatisch, sie geschieht eben aber auch nur in Kooperation. Der Heilige Geist ist ein Teamplayer. Ruh dich nicht darin aus, will ich damit sagen, dass du sagst, nur er wird schon machen. Er will machen, aber er will auch unsere Kooperation, unsere Bereitschaft, unsere Willigkeit. Bin ich wirklich bereit, mich vom Geist Gottes verwandeln zu lassen? erlaube ich ihm, dass er Herrschaft übernimmt über die vielen Bereiche meines Lebens? Darf er mein Denken erneuern? Bin ich bereit, dass er mein Denken erneuert? Bin ich bereit, dass er meinen Willen verändert? Dass er meine Haltung neu gestaltet? Dass er meine Emotionen verändert? Meine Motivationen? Mein Verhalten, also meine Handlungen? Das sind manchmal wirklich schmerzhafte Prozesse. Und ich glaube, jeder von uns kann hier die ein oder andere Geschichte erzählen. Und dennoch ist es eine Verwandlung, die an uns geschieht, und sie geschieht im Schauen auf Jesus. Ich kann mich gut noch daran erinnern, ich war ja damals ein junger Erwachsener, der Geist Gottes hat Wohnung in mir, genau, Jahre älter ist, und mit Geschwistern ist das ja immer so eine Sache. Und mein Bruder war damals nicht gläubig, und nach einiger Zeit sagte er zu mir: Weißt du, irgendwie hast du doch eine Gehirnwäsche erfahren, sagte er zu mir, und dann ergänzte er: aber zum Guten. Das ist ein Prädikat, ne? Wenn ein Bruder das sagt oder eine Schwester. Damals, ne, er war nicht mit Gott unterwegs, und er sagt, das ist so eine Gehirnwäsche. Ich erkenne meinen eigenen Bruder nicht wieder, aber du wirst mir durchaus sympathischer. Und da merkte ich wirklich: gut gemacht, Heiliger Geist, es darf ruhig noch mehr werden. Und was er geschmeckt hat, war natürlich etwas von dieser Frucht des Heiligen Geistes. Diese neunfältige, wie Paulus sie auflistet: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wer von uns will nicht diese Frucht schmecken? Wer von uns will nicht mit Menschen Gemeinschaft haben, wo diese Frucht zu schmecken ist? Achtet mal darauf, diese Frucht ist fast durchgängig Beziehungsfrucht. Es geschieht in Geschehung. Nun, wir leben in einer Zeit, und das war mir für heute auch nochmal wichtig, wir leben in einer Zeit, wo das gesellschaftliche Miteinander nicht leichter geworden ist, wo die Liebe, um es mal so ein bisschen biblischer zu formulieren, doch ziemlich stark erkaltet. Das Klima ist rauer geworden. Uns übergreifend, die Streitkultur ist echt schärfer geworden, gerade in Social Media. Und manches Mal denke ich: Mensch, wir waren schon mal weiter in unserem Miteinander. Auf einmal werden so gefährliche Diskussionen so unerbitterlich geführt, wo ich so dachte, wir müssen alle aufpassen, dass wir diese Wirkdimension des Heiligen Geistes nicht übersehen in unserem Miteinander. Es ist so wichtig. Paulus sagt, die Liebe ist so entscheidend, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. So sagt er es ja, 1. Korinther 8, Vers 1, wo ich manches Mal denke: ja, ich liebe Erkenntnis, ich gestehe es ein, meine Lebensgeschichte zeugt davon ein bisschen, aber vor aller Erkenntnis will ich von diesem Gott erkannt werden und geliebt werden. Das ist so wichtig. Und das brauchen wir. Denkt immer wieder neu daran, wenn wir hier so auch zusammenkommen, dass dieser Dienst des Heiligen Geistes nicht zu kurz kommt. Ich befürchte, er tut es gerade in unserer Zeit. Komme ich zum Dritten, das pädagogische Wirken des Heiligen Geistes. Nun, wir können sagen: Jesus vor mir. Jesus vor mir. Wir wollen doch bewusst uns dafür entscheiden, dass Jesus uns durch dieses Leben führt, dass wir geführt werden von ihm. Aber die Frage ist ja immer: wie geht das eigentlich? Wie führt uns Gott? Wie führt dich der Heilige Geist? Wir alle sind in der Schule auf das Leben vorbereitet, wie man uns so oft gesagt hat, und dabei haben wir an manche vielleicht weniger gerne. Nun, wir haben einen neuen Pädagogen zur Seite gestellt bekommen. Es ist eben der Geist Gottes. Er ist ein Pädagoge, und er will uns durch dieses Leben führen. Er will uns lehren und er will uns trösten. Und alle drei Dimensionen sind natürlich pädagogische Dimensionen. Darum kann man ihn auch als den Pädagogen nennen. Ich zitiere einmal mehr Paulus, Römer 8, Vers 14: Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Gott führt uns, darauf können wir vertrauen. Ganz offensichtlich weiß er, dass wir Führung brauchen. Und wenn Paulus das schreibt, dann schreibt das Paulus ja nicht so aus einer bloßen Theorie heraus, sondern er musste das doch für sich selber lernen. Er hat es doch selber erfahren, wie der Geist Gottes in einen erfahrenen jüdischen Theologen hineinkam. Er musste den Heiligen Geist erstmal kennenlernen. Er musste es lernen, seiner Stimme zu vertrauen. Er musste es lernen, sich von ihm führen zu lassen. Das war für Paulus auch alles ganz neu. Und dann auch mutige Entscheidungen zu treffen. Denken wir daran, in Antiochia, in der Gemeinde, da boomt es. Und dann kommt man auf den Gedanken, wir holen mal den Paulus als aus Tarsus dazu, dass er hier mitdient in der Gemeinde. Und dann macht sich Barnabas auf, dann kommt er nach Tarsus, klopft an die Tür von Paulus. Paulus macht auf und dann wird er mit der Frage konfrontiert: Paulus, kommst du mit nach Antiochia? Bist du bereit, dieser Gemeinde dort zu dienen? Ja oder nein? Und dann habe ich so gedacht, müssen wir drüber nachdenken, was muss das mit Paulus gemacht haben? Das ist ja mehr als, ja, ich werde mal drüber nachdenken, vielleicht ja, vielleicht nein. Sondern er wusste genau, hey, Antiochia, da sind doch viele dieser Juden hingeflohen aus Jerusalem, die ihr Leben diesem komischen Jesus anvertraut haben. Und ich habe sie mit mörderischer Wucht verfolgt, sie eingesperrt. Ich war bereit, dass sie sterben. Die sind von mir geflohen, bis nach Antiochia. Und jetzt, wo Jesus so viel neu in meinem Leben gemacht hat, schickt mich Gott genau zu denen. Ist ein völlig Veränderter. Der weiß doch, welche Aufgabe auf ihn, was aus ihm geworden ist. Und er muss prüfen, geistlich prüfen. Heiliger Geist, bist du es oder ist das mein eigener Vogel, der hier zwitschert durch Barnabas? Nun, Paulus hat mal etwas so gesagt, ich habe mal bewusst eine etwas andere Übersetzung genommen, die Neue Genfer Übersetzung, die ich so wunderbar finde und er muss das so durch für sich auch dekliniert haben, Galater 5, Vers 25, da schreibt er, da wir durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Mir gefällt diese Formulierung, auf Schritt und Tritt. Man sagt, ja, das brauche ich doch jetzt. Es zeugt ja davon, dass er den Geist Gottes so wahrgenommen hat. Er brauchte diesen klaren Impuls und jeder von uns, wir brauchen doch alle diese Führung. Wenn wir auf unser Leben blicken, wir erleben in unserem Leben schmerzhafte Lebensbrüche. Wir erleben Kündigungen in unserem Leben, schwere Erkrankungen, Tod eines geliebten Menschen, vielleicht eine Scheidung. Das sind Lebensbrüche, die wehtun. Wir erleben Lebensübergänge. Meine Güte, wo ist das Leben hin? Und immer wieder in jedem Abschnitt fragst du dich doch, wie geht's denn jetzt weiter? Vielleicht bist du aber auch heute hier, weil du sagst, ich spüre, irgendetwas Neues beginnt in meinem Leben. Ich bin veränderungsbereit, aber ich weiß noch nicht so richtig, was kommen wird. Nun, wie geht es weiter, Herr? Wie führst du mich? Nun, als ich damals mein Erststudium abgeschlossen hatte, habe ich dann angefangen, an der Uni zu bleiben als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe promoviert. Fang schon an, merkte ich in der Gebetszeit, dass der Heilige Geist völlig überraschend in mein Leben hineinsprach. Ich war zutiefst in meiner Doktorarbeit so versunken und er sagte mitten im Gebet, Michael, ich werde dich eines Tages in einen pastoralen Dienst stellen. Ich war erschrocken darüber. Ich war wirklich erschrocken, weil ich das überhaupt nicht auf meinem Schirm hatte. Ich wusste gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich wusste auch, der Geist Gottes hat so klar gesprochen, dass ich nicht so tun konnte, als wenn er nicht gesprochen hätte. Es war sehr deutlich damals. Ich schloss dann meine Promotion ab, wurde wissenschaftlicher Assistent und habilitierte dann. Und in dieser Zeit, ich kann das hier immer nur so andeuten, führte mich dann, ich war mitten auf dem Campus, war unterwegs und dann sagte der Geist Gottes, und jetzt geh bitte in die theologische Fakultät, stell dich dort vor und sag, du möchtest gerne Theologie studieren. Und dann habe ich das gemacht, bin zum Dekan gegangen. Er war überrascht, dass ein Kollege von einer anderen Fakultät hier Student werden möchte. Und dann hat dieses verrückte Doppelleben begonnen mit eben auch dieser Doppelbelastung. Auf der einen Seite habe ich an der einen Fakultät tagsüber gelehrt und geforscht. Und dann gab es die andere Fakultät, da saß ich dann in den Reihen mit all den anderen Studenten und studierte Theologie. Und dann kam der Tag, als ich fertig war mit der Habilitation, mein Professor in den Ruhestand ging und ich den Lehrstuhl übernahm. Und das war der allererste Tag, wo ich in mein neues Büro kam, richtig schön groß, wie man sich das so vorstellt, in einem Professorenbüro mit Vorzimmer, Sekretariat, Konferenztisch, großer Schreibtisch, großer Stuhl, und ich setzte mich in diesen fetten Sessel und ich lehnte mich zurück und ich verschränkte die Arme, lehnte mich nach hinten und dachte innerlich, jetzt hast du es geschafft. Du leitest einen Lehrstuhl. Und genau in dem Moment flüsterte der Heilige Geist, und das ist genau in dem Moment. Und ich saß da und dachte, Heiliger Geist, du hast recht. Das ist es nicht wirklich. Naja, ich war ja Gott sei Dank noch Student und habe dann ein Jahr später mein Studium in der Theologie abgeschlossen, und dann, kann das auch nur so andeuten, führte mich der Heilige Geist hier nach Hannover, wo ich dann Pastor wurde in der Walderseestraße. Das waren auch so alles Führungen. Ich weiß auch, unser älterer Sohn war damals 2 Jahre alt und ich war ja auch im geistlichen Prüfen, Professor oder Pastor. Ich habe ihn einfach mal gefragt. Ich sagte zu ihm, wir sind spazieren gegangen. Leo, was meinst du? Soll ich als Professor weitermachen oder als Pastor? Was meinst du? Und er guckte mich an und sagte, Pastor. Und ich sagte, und warum? Und er sagte, Pastor ist gemütlicher. Er hatte nicht recht, aber es war erstaunlich. Also, dass ich dann Pastor geworden bin, ist auch dieser Pädagogik, dieser Führung des Heiligen Geistes, habe ich ihm zu verdanken. Und das ist so entscheidend. Wisst ihr, wer sich führen lassen möchte, der muss ja auch hören. Hören. Auf die Stimme des Heiligen Geistes achten, auf sein Flüstern. Und ich weiß, dass das bei manchem auch Stress auslöst und du kneifst die Augen zu und betest und fastest und wartest und dann hörst du nicht richtig und denkst, habe ich noch nicht richtig gehört, und wir kennen alle diese ganzen kritischen Herausforderungen. Ich habe so erstaunliche Führungen erlebt, ein paar habe ich angedeutet, aber ich muss wirklich sagen, die entscheidenden Führungen waren immer in meinem Leben überraschend. Immer überraschend. Nicht aus einer ganz tiefen Gebets- oder Fastenzeit. Und ein sehr alter Diakon aus dem Schneewindhaus bei Magdeburg hat einmal gesagt in einer Bibelstunde, wisst ihr, wenn ihr einfach nur erreichbar seid für Gott, einfach nur offen seid für das Wirken seines Geistes, dann werdet ihr die Stunde Gottes in eurem Leben nie verpassen. Und ich fand diesen Satz so unglaublich entlastend, weil wir alle wollen doch die Stimme hören und wahrnehmen. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir darin manchmal nicht geistlich verkrampfen. Offen sein, in der Anbetung, im Bibellesen, in dem, was andere Menschen dir sagen, können ja auch 2-jährige Kinder sehen. Das sind diese Führungserfahrungen des Heiligen Geistes, aber er lehrt ja auch. Das ist diese zweite pädagogische Dimension. Er offenbart uns tiefe Wahrheiten. Er lehrt. Wahrheiten über Gott selbst, Wahrheiten über uns, über unser Leben und auch über unsere Lebenssituationen. Er entlarvt falsche Gottesbilder in unserem Leben. Das macht der Heilige Geist. Und er entlarvt auch, durch ihn können wir Zusammenhänge tiefer erkennen. Er ist es, der dir möglicherweise offenbart, dass immer noch alte Verletzungen dein heutiges Verhalten prägen und erklären. Er offenbart es, das sind seine Wahrheiten. Und mir ist irgendwie klar geworden im Laufe der Jahre, dass wenn der Heilige Geist uns lehrt und unterrichtet, dann geht das weit über die intellektuelle Ebene hinaus. Es ist immer existenziell. Existenziell. Es ist dann wirklich so, dass du nicht nur etwas verstehst, doch ja, danke für die Information, habe ich was dazugelernt, sondern es trifft dich im Innersten. Es ist wahr geworden, innerlich wahr. Jesus sagt, Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er lehrt uns. Er hält die Worte Jesu in uns lebendig und führt uns darin in immer tiefere Dimensionen hinein. Und jeder, der als Pädagoge oder als Pädagogin arbeitet, weiß natürlich, dass man sich immer überlegen muss, welche Inhalte man wann und wie vermittelt in einem guten Lehrplan oder Curriculum. Und das macht der Geist Gottes. Er weiß genau, was du wann wie brauchst. Er weiß, wie er dich führen muss. Er ist der perfekte, der leidenschaftliche Pädagoge. Unsere Aufgabe darin ist einfach darin, dass wir in seinem Wort bleiben. Wer mich liebt und mein Wort bewahrt. Und da leben wir ja auch in den Zerreißproben dieser Zeit. Wie verstehen wir die Bibel? Was ist die Bibel? Wie gehen wir damit um? Es ist so wichtig, dass wir nicht nur die Bibel lesen, sondern dass wir dem Geist Gottes Raum geben, dass die Bibel uns liest. Dann entstehen die Wahrheiten. Wort und Geist, Wort und Heiliger Geist wirken immer zusammen. Lass die Bibel in dein Leben hineinsprechen. Und dann die dritte pädagogische Dimension, das ist die Dimension des Tröstens. Er ist ja der Tröster, der Beistand. Und Jesus weiß, dass wir in dieser Welt Trost brauchen, tröstet werden musst, immer wieder neu. Wohnt, weiß er auch, wie er uns trösten kann. Sein Trost ist niemals billig, niemals. Als der Tröster ist er ein Ermutiger. Er bekräftigt uns. Er ist unser Beistand. Und wir erfahren ganz tief seine Gegenwart. Seine Worte erreichen unser Herz. Viele Worte erreichen nicht unser Herz, wenn wir Trost brauchen, aber er weiß, mit welchen Worten er unser Herz erreicht. Und darin erleben wir, dass wir nicht mehr allein sind. Ja, mancher Schmerz, er lastet weiterhin auf uns, auch auf unseren Seelen. Ganz oft nimmt er diesen Schmerz nicht einfach mal so eben nebenbei weg. Wäre so schön manchmal, nicht wahr? Aber in dieser Erfahrung machen wir die zweite Erfahrung, dass wir nicht mehr allein sind, dass er da ist. Dass er mit uns diesen Schmerz hat. Und damit komme ich zum letzten Dienst, zum charismatischen Dienst des Heiligen Geistes. Jesus durch mich. Nun, dieser Dienst, ne, das ist ja so der Dienst schlechtweg, ne, in den geistlichen Gemeindeerneuerungsbewegungen, das ist so unsere Paradedisziplin, ne? Unsere Lieblingsdisziplin, wenn es um die Geistesgaben geht. Wir bewegen darin natürlich das Wesen der Geistesgaben, ihre Vielfalt, ihre Zuteilung, ihre Wirkungen, ihre Funktionen und das buchstabieren wir durch nach bestem Wissen und Gewissen. Es gibt viele verschiedene Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Der Heilige Geist ist also der Souverän in der Art und Weise, wie er uns diese Gaben zuteilt und wie er sie in unserem Leben freisetzt, wie er will. Aber das bedeutet nicht, dass in solcher Haltung kann man ja auch kommen. So, ihr kennt nur die verschränkten Arme, ich bin ganz offen. Und dann warten wir vielleicht oder wir sind vielleicht auch eher skeptisch. Paulus führt uns eigentlich in eine Spannung rein. Eigentlich erstmal betont er die Souveränität des Geistes, wie er will, wie er die Gaben geben will. Und dann schreibt er interessanterweise 1. Korinther 14, Vers 1, da sagt er, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Wie soll er nach eifern? Sei ein Streber. Sei wirklich ein Streber. Strecke dich aus nach diesen Gaben. Ich habe mir mal etwas erlaubt, was ich ganz, ganz selten mache, aber es hat mich interessiert. Ich habe mal in die Übertragung der Volksbibel geschaut, was an dieser Stelle steht. Und die Volksbibel sagt, ich zitiere, seid heiß. Seid heiß auf diese besonderen Begabungen. Da dachte ich, das ist ja mal eine Übertragung oder Übersetzung. Seid heiß. Und ich dachte, ja, das muss man sich doch auch immer wieder neu sagen, dass man heiß sein muss darauf, weil Gott will sie ja scheinbar wirklich auch gerne geben in seiner Souveränität, aber er ist da, er ist offen und er fragt dich, und wie ist es mit dir? Willst du auch? Natürlich wird er auch gucken, was sind deine Motive, wenn du diese Gaben begehrst. Manch einer hat 2, 3 Gaben und ist heilfroh, wenn er sie einermaßen voreinander bekommt und einermaßen gut mit ihnen unterwegs ist, und andere sagen, boah, ich kann nicht genügend davon bekommen. Aber man muss sich auch immer fragen, aber was ist deine Motivation? Warum willst du sie? Aber heiß sollen wir sein, wir sollen danach eifern, wir sollen danach streben, weil der neue Mensch ist eben auch ein vom Geist Gottes begabter Mensch. Und das führt mich persönlich immer wieder in die Schöpfungsgeschichte zurück. Gott nimmt von dieser Erde und er formt den Menschen, er haucht ihn an mit seinem Atem, der Mensch wird eine lebende Seele. Und dann nimmt Gott den Menschen und setzt ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaut und bepflanzt. Gott hat also einen Lebensraum für den Menschen und er hat darin eben auch einen Gestaltungsraum für den Menschen. Und der Mensch soll sich jetzt dem Wesen Gottes, seines Ebenbildes, darin ausdrücken. Und das ist für mich so ein wichtiges biblisches Bild für unser Leben heute. Und er hat für dich Gaben. Und dann gibt er dir Gaben, dass du dich ausdrücken kannst, seinem Wesen gemäß, aber eben entsprechend in deiner Persönlichkeit. Auch wenn Christus in dir Gestalt genimmt, heißt das nicht, dass Christus deine Persönlichkeit auslöscht. Vielmehr wirst du immer mehr die Person, die du sein sollst und die du sein willst. Diese Person wirst du. Paulus ermutigt uns, Epheser 2, Vers 10, da sagt er, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln. Gott hat Werk, Kunstwerk, wir sind sein Gebilde. Jesus will durch dich wirken, damit sich das Reich Gottes durch dich ereignet. Dazu bist du begabt. Und unsere Aufgabe ist es ja immer wieder auch, diese vorbereiteten Werke zu erkennen und eben genau darin auch zu wandeln, also sie zu ergreifen, dass sie eine Wirklichkeit werden mit den Geistesgaben, die wir haben. Und natürlich ist immer so die Gefahr da, auch wenn man uns von außen beobachtet, dass wir aus sind auf Effekthascherei oder Mirakelspiele, Wunderspiele. Es wäre eine völlig falsche Denkweise, von der auch wir uns distanzieren müssen. Wir sind ja eine neue Schöpfung in Christus. Und in dieser leidenden Schöpfung hat schon die neue Schöpfung begonnen, das Reich Gottes. Und in dieser Dimension, darin eingebettet, müssen wir die Geistesgaben sehen. Gott beschenkt uns mit diesen Geistesgaben, damit wir schon jetzt in dieser leidenden Schöpfung die Kräfte der neuen Schöpfung schmecken sollen. Die Menschen unseres Umfeldes. Diese Geistesgaben sind so etwas von ihren Wirkungen her wie, ich sage jetzt mal, prophetische Appetizer. Sie geben uns einen Vorgeschmack auf die neue Welt, die Gott vorbereitet hat. Die jetzt schon begonnen hat. Geistesgaben sind Hoffnungsgaben. Mit unseren Worten kündigen wir doch diese neue Zeit fortlaufend an. Wir sprechen vom Reich Gottes und die Wirkung der Geistesgaben, sie zeigen an, dass diese neue Welt schon begonnen hat. Darin eingebettet sind die Geistesgaben, Gaben der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Genau dafür bist du begabt, dass du heiß drauf bist, dass du dich ausstreckst danach, dass du empfangsbereit bist und das, was der Geist dir gibt, dass es zur Entfaltung kommt, dass du es annimmst, darin reifst und wächst und es Gestalt gewinnt in dieser Welt. Und das hoffentlich eben nicht nur im Gemeindekontext, hoffentlich nicht nur in deinem privaten Hauskreis, sondern das Reich Gottes ist doch größer, das hört doch nicht an unserer Gemeindetür auf. In deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, deinem Beruf, auch immer du bist, genau da soll sich das Reich Gottes entfalten. Und dafür brauchst du die Geistesgaben, für einen Sinn bekommt. Es ist ein erfülltes Leben, du wirst selbst darin beschenkt. Wir erfahren, dass wir genau, das ist nicht das, was dein Herz begehrt. So, jetzt bin ich seit einigen Jahren doch nun auch Pastor. Und bin jetzt im 11. Jahr hier in Braunschweig, vorher knapp 7 Jahre in Hannover. Und wenn ich zurückblicke auf diese ganzen Jahre, kann ich nur sagen, ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Nicht eine Sekunde. Und ich war wirklich gerne an der Uni. Aber dieses andere Leben, wie auch immer es sich in deinem Leben ausdrückt, wie auch immer es aussieht, du willst es mit keinem anderen Leben mehr abwälzen. 4 gewinnt. Christus für dich am Kreuz. Christus in dir, in der Verwandlung. Christus vor dir, der dich führt. Und Christus durch dich, der in diese Welt hineinwirken will. Was kann es Schöneres geben, als dieses 4 gewinnt? Amen.